ARD.
Er hatte zunächst mit dem Job gefremdelt und mit 27 Jahren wurde er ja König. König Karl Gustav.
Annelies royale Welt. Das Thronjubiläum in Schweden. 50 Jahre im Amt. König Karl Gustav von Schweden.
Boah, war das pompös, Annelie.
Ja, Chrissy Kahn, 50 Jahre auf dem Thron.
Ja.
Da hat sich unser Kollege Stefan Friesenhahn mal so richtig ins Zeug gelegt.
Ehre, wem Ehre gebührt.
So sieht das aus. Und deswegen haben wir da für uns extra ein neues Soundelement. So, Chrissy Kahn, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Und liebe Podcast-Fans, auch, dass ihr dabei seid. Ihr habt es schon gelesen, wir machen das Thema Skandinavien, Schweden. König Karl Gustav, 50 Jahre auf dem Thron. Und bei uns ist Julia Melchior. Guten Morgen. Es ist morgen nach Köln.
Grüß dich, liebe Annelie.
Hallo, schön, dass du da bist. Du hast es hoffentlich gut gefunden. Du bist jetzt wieder in diesen Katakomben des WDR. Du hast es auch wieder rausgefunden, sonst oder bist du da noch geblieben? Nein.
Beim letzten Mal.
Aber es ist ja nicht so lange her, dass ich hier war. Aber es ist eigentlich ganz gemütlich. Inzwischen habe ich mich mit diesem kleinen Räumchen hier angefreundet. Alles picobello.
Super. Ja, liebe Julia, du bist ja geradezu prädestiniert dazu, bei uns hier in diesem Podcast zu sein. Es ist ja so, dass du die Schwedenfamilie quasi in- und auswendig kennst.
Ja, Schweden ist so ein bisschen mein Schicksal gewesen. Mhm. Gar nicht, weil ich jetzt eine besondere Faszination für die schwedische Königsfamilie habe, sondern meine ganze Karriere begann mit Königin Silvia 2006. Das war mein erster Film über die Königshäuser. Und seitdem ist halt so viel passiert in der schwedischen Königsfamilie. Die Victoria hatte sich verlobt, Victoria hat geheiratet. Die Kinder kamen auf die Welt, die Geschwister haben geheiratet. Also ständig ist irgendwas gewesen, sodass ich die seit 2006, 17 Jahre lang begleitet habe.
Wahnsinn. Und du hast das neueste Projekt gehabt jetzt, der Film über Karl Gustav. Wenn du ihn beschreiben wolltest, wie ist er?
Also er ist jetzt kein König, der auf den ersten Blick so Sympathien hervorruft oder einen mitnimmt. Also ich sag mal, ein Felipe von Spanien oder ein Håkon, die haben da irgendwie eine ganz andere Aura. Er ist ein König auf den zweiten Blick, würde ich sagen. Und wenn man sich mit ihm so befasst, ist er eigentlich ein sehr erfolgreicher König. Denn er hat halt so in diesen 50 Jahren doch dieses Königshaus ganz schön umgestellt. Früher war es eine Altherrenmonarchie. Mhm. Und unter Karl Gustav ist dieses schwedische Königshaus zu einer Familienmonarchie geworden. Und ich glaube, das ist ein großes Erfolgsgeheimnis. Und das ist halt auch wirklich ihm zu verdanken, denn er ist ein Familienmensch. Er ist das Familienoberhaupt. Er kümmert sich auch um seine ganzen Schwestern, die älteren Schwestern und die Nichten und Neffen und so. Also ein sehr familiärer Mensch mit einem sehr innigen Verhältnis auch zu seinen Kindern, besonders zu seiner Thronfolgerin. Und ich würde sagen, er ist der Begründer der Familienmonarchie von Schweden. Und das ist halt auch das Erfolgsgeheimnis von dieser Familie.
Ja, wir schauen jetzt nochmal auch auf seine Kindheit, denn sagen wir mal, sie ist dramatisch gestartet. Der Vater ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen und hat 4 Schwestern. Und ich habe auch gesehen, beziehungsweise in einer Doku gesehen, die Mutter hat nie darüber geredet, über den Tod des Vaters, ne, oder der Tod ihres Mannes, sagen wir jetzt mal.
Das war halt natürlich auch eine Besonderheit von Prinzessin Sibylla, das war die Mutter von Karl Gustav, die nicht so aus sich herausging, die auch gar nicht so ein enges Mutter-Kind-Verhältnis hatte. Also weder zu Karl Gustav noch zu ihren 4 Töchtern. Da spielte die Nanny eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Mhm. Und die hat im Prinzip den Kindern diese Wärme und die Geborgenheit gegeben. Und es war so, das erzählte mir also auch die Schwester von König Karl Gustav, die haben in der Familie nie darüber geredet. Die haben nie die Kinder gar nicht gelernt zu hinterfragen, wo ist denn eigentlich der Vater? Den Vater gab es nicht. Karl Gustav war 10 Monate alt, als der Vater starb. Er hat keine Erinnerungen an seinen Vater. Und so sind die Kinder in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass es keinen Vater gibt. Und erst als sie größer wurden, als Teenager angefangen haben, darüber nachzudenken, da haben sie halt auch gemerkt, wie sehr sie ihren Vater vermissten.
Ja, also wahrscheinlich war es auch so die Zeit, ne? Ich meine, er ist ja 1946 geboren und da hat man vielleicht noch nicht so offen geredet über diese Dinge.
Also ich finde, das ist auch ein Merkmal für die Aristokratie gewesen, Gefühle unter Kontrolle zu haben, sich nicht zu sehr in die Gefühle blicken zu lassen. Und es ist diese Affektkontrolle, von der wir auch immer mal so sprechen, auch in der Literatur. Mhm. Und die Mutter von Karl Gustav war eine geborene Prinzessin von Sachsen, Coburg und Gotha, also selbst aus deutschem Hochadel, die nach Schweden kam und dann den Mann geheiratet hat. Ich glaube, es war eine sehr glückliche Ehe von den Eltern, aber diesen Mann halt sehr früh gefunden hat. Und sie hat halt da sehr gefremdelt halt auch mit ihrer neuen Heimat und mit ihrem Leben dort.
Mhm. Und durch den Tod des Vaters war ja dann plötzlich Karl Gustav direkt ja in der Thronfolge drin. Also der Großvater war ja noch König, Gustav der VI. Adolf, auch eigentlich ein beliebter König, ne?
Es war ja sogar so, zu der Zeit, als der Vater von Karl Gustav starb, war ja noch der Urgroßvater König. Das war Gustav der Fünfte, so eine schmale, große Erscheinung, der auch furchtbar alt wurde. Das ist also auch ein Merkmal bei den Bernadotts. Die werden alle irre alt. Und als der starb, wurde Karl Gustavs Großvater, Gustav der VI. Adolf. Mhm. Der wurde dann König und Karl Gustav war ein kleines Kind, als er dann der Kronprinz von Schweden war. Es war nur der alte Großvater und dieser kleine Junge.
Und man hat auch immer so das Gefühl gehabt, dass er auch so ein bisschen immer so unbeholfen wirkte, ne, Karl Gustav. Er wirkte nicht sehr selbstbewusst, oder?
Als Kind kann ich das jetzt nicht so sagen. Ich finde, der machte wirklich als Kind einen ganz fröhlichen, aufgeweckten Eindruck. Dieser unsichere Eindruck, der ist, finde ich, entstanden später, dann ne? als Teenager oder als vor allen Dingen auch als junger Mann, als dann diese Aufgabe immer näher rückte. Und das waren natürlich auch so die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, wurde in Schweden die Monarchie komplett hinterfragt. Mhm. Die Mehrheit im Parlament war für die Abschaffung der Monarchie und man fand dann den Kompromiss, da lebte also auch der Großvater noch, Gustav der VI. Adolf, dass man diesen König entmachtet. Und das ist noch zu Lebzeiten gewesen, als der alte König ein Jahr bevor er gestorben ist, wurde ihm die Macht genommen und Karl Gustav erbte dann diesen Thron als 27-jähriger Mann und in einer Zeit, in der er halt null Rückhalt hatte. Er hatte keine Eltern, seine Mutter war inzwischen gestorben. Er hatte noch keine Frau.
Junggeselle.
Und er hatte auch keinen Mentor, der ihn irgendwie jetzt richtig an die Hand genommen hätte.
Ja. Aber das war doch auch, glaube ich, dann ein Problem, ne? Keine Frau. Und ich glaube, und als er dann Silvia hatte, war das doch auch nochmal so wichtig für den Fortbestand der Monarchie, wenn ich das so.
Das hast du richtig erkannt, da kommen wir auch gleich drauf.
Ja.
Aber natürlich war die Mehrheit im Parlament gegen die Monarchie, aber 80% der Schweden. Die wollten die Monarchie weiterhin. Ne? Da war ja eine große Lücke, wenn man so will.
Ja, die Politik hat sich gar nicht getraut, irgendwie da weiter vorzupreschen mit dem Ansinnen, die Monarchie abzuschaffen, weil eben die Bevölkerung an dieser Institution, die 1000 Jahre Geschichte schreibt, auch hing. Aber Olof Palme, der damalige Premierminister, hat immer damit gedroht, wir sind nur eine Unterschrift weit von der Republik entfernt. Mit anderen Worten, es würde nicht schwer fallen, bei einem einzigen Fehler oder so, den er machen würde, die Monarchie abzuschaffen.
Gut, und da gab es ja auch die Beschneidung der Befugnisse des Königs. Also im Prinzip ist er zurückgerutscht, sage ich jetzt mal, im Prinzip nur noch als Symbol und als oberster Repräsentant, aber mit keinerlei Ausführungsbefugnisse, also irgendwas zu ändern zu können. Also er ist quasi nur noch, vertritt Schweden sozusagen.
Ja, das Gesicht zum Repräsentieren, aber ansonsten ein Titel ohne Macht.
Also im Vergleich zu den anderen Königshäusern ist das im Prinzip der König mit der wenigsten Macht. Und es heißt zwar auch parlamentarische Monarchie, aber es ist im Prinzip eine wirklich rein zeremonielle Monarchie in Schweden. Denn anders als in anderen Monarchien unterzeichnet er keine Gesetze mehr. Er ist nicht Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Und er hat auch nicht diese regelmäßigen Treffen mit dem Premierminister, wie das in Dänemark oder in Großbritannien der Fall ist, wo es also auch einen wöchentlichen Austausch gibt hinter verschlossenen Türen. Das ist anders. Er wird regelmäßig informiert. Die Kronprinzessin ist dann an seiner Seite.
Dieser Staatsrat,
richtig,
ne?
Ja. Mhm. Aber er hat natürlich keinen Durchgriff auf die Politik.
Naja gut, er hatte sich ja dann so im Laufe der Zeit mal immer wieder so ein bisschen positioniert. Da wurde ihm ja immer wieder vorgeworfen, er würde sich so weit aus dem Fenster lehnen. Aber da kommen wir später drauf. Und auch gleich zu Königin Silvia. Und als er nämlich antrat, da hat er sich nämlich einen Wahlspruch ausgesucht. Und den hören wir uns gerade mal an.
Für Sverige i Tiden.
So, Chrissy Kahn, jetzt deine schwedischen Kenntnisse.
Kenntnisse von damals, in meiner Zeit
schwedischen,
in Schweden.
Jetzt deine schwedischen Sprachkenntnisse, bitte.
Sweden first. ja, ich hab's mal gehört.
Sag's mir. Sozusagen, für Schweden mit der Zeit.
Ja.
Julia, dieses Motto oder diesen Wahlspruch, den hat er sich ausgesucht. Und erstmal muss man so ein bisschen drüber nachdenken, was er damit meint. Und dann kommt man irgendwie dann dahinter, ne? Also in Sachen Tradition und doch modern zu sein. Wie schätzt du das ein?
Also ich weiß, dass das ein größerer Prozess war, dass er da auch relativ allein auf sich gestellt war in dieser Zeit mit Ende 20. Ich brauche jetzt einen Wahlspruch, und sich mit seiner Schwester beraten hat. Und die Schwester erzählte mir also auch, wie dieser Wahlspruch entstanden ist, dass es wirklich sein Wunsch ist. Er wollte nicht Schweden und der Gesellschaft einen Schritt voraus sein. Er wollte auch nicht hinterherhinken, sondern er wollte da sein, in der Zeit und mit der Zeit gehen. Und das ist etwas, finde ich, was ein tolles Motto ist. Und wenn man sich den Carl Gustav genauer anschaut, dann hat er das auch wirklich diese 50 Jahre lang gelebt. Er ist nicht vorgeprescht und er ist nicht hinterhergehinkt, sondern er hat mit der Zeit ist er gegangen.
Und das Einzige, wo es für mich nicht so homogen gewirkt hat, oder dieser Spruch, als er sich so ein bisschen, weil ich möchte auch nochmal sozusagen gleich nochmal aufs Verhältnis kommen zur Victoria, dass er so lange gebraucht hat, bis er sein Okay gegeben hat, dass Victoria Daniel heiraten darf. Also ich hätte bei diesem Wahlspruch, ne, hätte ich es früher erwartet und nicht 7 Jahre.
Ja, der Witz ist ja, er hat ja ein bisschen auch so gewartet, erstmal so das Barometer, wie finden denn die Schweden das? Seine oberste Aufgabe ist es natürlich, diese Institution Königshaus zu wahren. Und es ist ja nicht so, dass die Bevölkerung von Anfang an dafür war und der König dagegen gehalten hat, dass Victoria den Daniel heiratet, sondern auch die Mehrheit der Bevölkerung hat sich damals sehr empört darüber, dass Victoria mit ihrem damaligen Personal Trainer zusammen war. Und insofern, es brauchte seine Zeit. Und Victoria und Daniel haben selber mal gesagt, dass sie selber auch die Zeit brauchten. Der Daniel musste sich das ja auch mal angucken, ob er überhaupt bereit dazu ist, so viel aufzugeben. Und was aber total schön ist, neulich hat er ein Interview gegeben anlässlich seines 50. Geburtstages. Er wird ja an demselben Tag 50, wie das Thronjubiläum von Karl Gustav.
Und am 15. September.
Das sollte alles so sein.
Ja. Und dann, ja, ist witzig, dass er an dem Tag geboren wurde, als der König den Thron bestand. Ja. Und in diesem Interview hat er gesagt, er hätte nichts aufgegeben, er hätte viel mehr bekommen, als dass er was aufgegeben hätte. Und das ist eine schöne Sicht. Und er brauchte Zeit und Victoria brauchte Zeit. Es musste einfach so ein bisschen wachsen.
Ja, das musst du ja auch erstmal wollen, in so eine Institution gehen, in solche Traditionen dann reinzugehen, dich da auch zu fügen und so und nicht mehr machen können, was du willst. Ging ja anderen auch so, ne?
So
ich
ist
sag
das.
Nur Kate, ne, in Großbritannien.
Meghan Markle.
Ja gut, die hat
ja... Ja, da ging es ja leider nicht,
eben,
da fehlte ja leider
die Zeit. Wollte ich gerade sagen, hätte die mal länger sich das angeschaut und überlegt.
Ja, die Amerikaner leben ja da manchmal auf einem anderen Planeten, weil es gibt ja nur viel Wasser drumherum um diesen Kontinent und dann kommt Europa. Hä? What's that? Was sind da Königshäuser? Nein, aber du weißt, Meghan ist ja mein Leib- und Magenthema, wenn es darum geht. Wie auch immer. Jedenfalls, genau, Daniel, ich glaube...
Drum prüfe, wer sich ewig bindet.
Ja. Ich glaube, er wollte das auch wirklich. Er hat sich ja auch Tipps abgeholt, der Daniel, wie er sich dazu verhalten hat.
Das ist so goldig gewesen. Das hatte ich nicht gewusst. Und die Schwester von Carl Gustav hat auch, glaube ich, so ein bisschen gehadert, ob sie es mir jetzt erzählen sollte oder nicht. aber
weil
irgendwann rückte sie mit der Sprache raus.
Genau, das muss man dazu sagen. Die war bei dir in dem Film drin, ne? Christina, die jüngste seiner 4 älteren Schwestern.
Ja, und sie haderte so ein bisschen, sollte sie es jetzt erzählen oder nicht. Und dann rückte sie mit der Sprache raus, dass ihr Mann auch in dem Fitnessstudio Kunde war, so wie Victoria und im Übrigen auch Madeleine. Und in dem Fitnessstudio hat Victoria halt den Daniel kennengelernt. Und der Mann von Prinzessin Christina kannte den Daniel also auch und hatte eine sehr gute Meinung von ihm und hat ihm, wenn er gefragt wurde, Tipps gegeben. Er hat nichts ungefragt gesagt, aber er hat ihm dann mal hier und da einen Tipp gegeben. Und ich finde, dass doch beim Daniel, dass das wirklich sehr bemerkenswert ist. Der hat ja, ich glaube, 7 Jahre lang, bis die sich verlobt haben, hat der nie ein schlechtes Wort fallen lassen. Der Presse gegenüber, er ist nie ausfallend geworden. Bei manchen gehen ja dann die Nerven auch durch.
Ja.
Ne? Und da gibt es ja auch mal irgendwie eine hässliche Geste und hässliche Fotos. Nichts. Der Daniel war diskret und hat sich mit den Jahren wirklich vertraut gemacht und hatte dann also auch den Rückhalt der Familie. Ne? Und auch im Übrigen irgendwann natürlich auch den Rückhalt des Königs und der Königin.
Ja, genau.
Ich glaube, man hat auch gespürt, dass er will.
Ja,
und
natürlich.
Da
und dass es seine Liebe gibt.
Ja.
Und dass sie sich lieben.
Er wollte Victoria. Er wollte nicht, es ging ihm nicht um dieses, super, das ist eine Aufgabe, das mache ich jetzt gerne. Ich sag mal, wie eine Mary oder so, die auch gerne ins Königshaus eingeheiratet hat, weil diese Rolle zu ihr passt, weil sie die gerne ausfüllt. Oder eine Maxima. Daniel wollte Victoria heiraten und hat dafür alles in Kauf genommen.
Ja, und dann machen wir gerade den Schlenker nämlich, weil nämlich dafür hat mich Silvia auch vieles in Kauf genommen. Als König Karl Gustav Silvia kennengelernt hat in München bei den Olympischen Spielen. Und dann kam die Deutsche, oder Deutsch-Brasilianerin muss man ja sagen, aus Heidelberg, kam dann nach Schweden. Und 1976 wurde sie vorgestellt, die Verlobung. Und da wurde sie so ein bisschen auf die Probe gestellt, ne, ob sie jetzt Schwedisch könnte und so. Aber da hat sie sich ganz gut geschlagen und dann so kurz nochmal gefragt, can you help me, zu Karl Gustav? Mhm. Ne? Also als Königin oder als Silvia reinkam, das war natürlich der Aufschwung für die schwedische Monarchie,
oder? Ich wollte gerade sagen, da war die Monarchie gerettet.
Ja, das siehst du doch auch so, ich wollte schon sagen, Silvia, Julia, oder?
Ja, ich sehe das so, ich kenne das nur aus Berichten, wie mir das berichtet wird. Mhm. Ne? Und es war auf jeden Fall so, die Leute waren schockverliebt in diese bezaubernde, junge und schöne Frau und dieses verliebte Paar. Ich meine, das war halt auch eine echte Liebesheirat und das ist ja auch das Besondere. Es hätte es ja vorher, wäre es nicht möglich gewesen. Der alte König hätte niemals seine Zustimmung gegeben, dass Karl Gustav eine Bürgerliche heiratet. Und der alte König war tot, Karl Gustav war selber König und er konnte sich selber das Einverständnis geben, dass diese Bürgerliche zu heiraten. Und insofern, sie war nicht die erste bürgerliche Königin, das war Königin Sonja, das war die erste, die in eine Bürgerliche, die einen Kronprinzen geheiratet hat. Aber Silvia hat ja direkt auch, sagen wir mal so, aus dem Stand an die Seite des Königs geheiratet. Er war schon König und sie wurde von Fräulein Sommerlath direkt Königin Silvia von Schweden. Also sie hatte auch nicht diese Schonzeit, die man dann noch so als Kronprinzessin hat, um dann die Familie zu gründen und sich da erstmal irgendwie so einzuleben. Nee, Silvia wurde von einem, also mit der Heirat von einem auf dem anderen Tag Königin von Schweden.
Am 19. Juni 76 haben sie ja geheiratet und da hat so ein sozialdemokratischer Abgeordneter gesagt, sie ist einfach gut, leider zu gut. Dieses deutsche Bürgerfräulein rettet unsere Krone über eine ganze Generation hinweg. Hat er es eigentlich auf den Punkt gebracht, ne?
Ja, Silvia war so der, durch Silvia gab es eine richtige Renaissance der Monarchie, weil die Menschen fingen an, sich dafür zu interessieren, diese hübsche Frau und die beiden fingen an zu reisen und Schweden zu vertreten im Ausland und dann kamen diese Kinder auf die Welt und damit begann diese Familienmonarchie. Sie haben also auch dann jedes Jahr das schwedische Fernsehen zu sich nach Hause eingeladen und dann wurden dann quasi unterm Weihnachtsbaum wurde dieses kleine Baby präsentiert und mit einer Spieluhr gespielt und dann wurde gebacken und der Tannenbaum geschlagen. Ja. Also ganz Schweden hatte auf einmal Teil an dieser jungen Bilderbuchfamilie und das festigte doch diese Monarchie sehr.
Ja, da siehst du mal, du bist als König oder Königin nur komplett dann doch mit Partner am Ende irgendwie wieder, weil du eben dieses, das ausstrahlen kannst, was die Leute auch wollen, dieses Aufschauen und auch, wie wir eigentlich vorhin gesagt haben, diese heile Welt ein Stück weit eben auch haben wollen, die Menschen und sagen können, das sind meine Könige, die kümmern sich und sie sind eigentlich immer da für mich.
Ich finde, dass du da einen ganz wichtigen Punkt sagst, Chrissy, dass es halt so wichtig ist, dass man irgendwie als Paar das auch macht. Ich sage immer, Monarchie ist Teamarbeit. Denn der Karl Gustav hat natürlich total gewonnen mit der Silvia an seiner Seite. Mhm. Und Victoria ist aufgeblüht, seitdem sie mit Daniel öffentlich auftreten durfte. Das ist ja so einsam, dieser Job.
Mhm. Ja.
Und du brauchst halt deinen Partner an der Seite.
Das sieht man ja überall, ne? Also auch wenn man in die Niederlande schaut, als Maxi mal reinkam, war das auch nochmal anders. Da wurde auch, also Willem-Alexander anders wahrgenommen, ne? Also die Partner oder Partnerinnen bringen da nochmal irgendwie nochmal was rein, was man alleine gar nicht so haben kann, ne? Und, ich meine, Silvia als, sagen wir mal, Deutsche, als Heidelbergerin. Das war natürlich auch nochmal toll für Deutschland. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten einen Ausflug. Also meine Eltern, es war ein Sonntag, es war ein Sonntag, als Victoria geboren wurde. Es wurde im Radio in den Nachrichten gebracht, dass das erste Kind geboren ist in Schweden.
Es waren ja erstmal nicht alle so begeistert damals, dass es eine Tochter war, sondern man hatte auf einen Sohn gehofft. Denn damals gab es noch die männliche Erbfolge.
Richtig.
Es hätte keine Tochter auf den Thron gedurft, aber die Verfassung wurde dann recht bald geändert.
Siehst du, da hatte Karl Gustav gerade noch mal Glück gehabt, du.
Ja.
Dass es bei ihm noch nicht so war, weil mit seinen älteren Schwestern,
Ja,
wäre
ja,
er nicht richtig. König geworden.
Ja. Richtig, genau. Richtig. Ja.
Ja, ja.
Naja, gut, aber Karl Gustav war auch gar nicht so einverstanden damit. Also Karl Gustav und Silvia waren nicht begeistert über die Verfassungsänderung, dass nachträglich die Verfassung geändert wurde. Sie hatten eine erstgeborene Tochter und sie hatten dann den zweitgeborenen Sohn. Als Kronprinz ist er auf die Welt gekommen, der Karl Philipp. Und dann wurde kurz danach die Verfassung geändert, rückwirkend, sodass Viktoria auf einmal die Kronprinzessin wurde. Und darüber waren sie also zunächst nicht begeistert, weil sie, man muss das aus dem Zeitgeist natürlich auch so ein bisschen heraussehen, Ende der 70er Jahre hatten die halt auch noch Sorge, dass es der Tochter sehr viel schwerer fallen wird, mit dieser Rolle klarzukommen als dem Sohn. Und ein Stück weit ist das ja auch so gewesen. Als junges Mädchen, meine ich.
Ja, natürlich,
also natürlich ist
ja,
sie heute die geborene Kronprinzessin und die populärste Schwedin überhaupt.
Ja.
Aber in den 80er, in den 90er Jahren, würde ich mal sagen, als sie Teenager war, da war natürlich die schwere Zeit.
Ja, natürlich.
Ja, aber auch dieses Thema mit der Magersucht von Kronprinzessin Victoria, da habe ich mich auch ein bisschen gefragt, ob das damit zusammenhängt, so diese Erwartungshaltung, die man da natürlich an jemanden hat. Und das also ich meine, heute, wenn man sie so sieht, da denkt man, sie ruht in sich, die ist zufrieden mit sich, mit ihrer Rolle und allem. Da wird ja auch darauf hingearbeitet, was sie dann mal später werden soll und wofür sie sich einsetzt. Aber war das vielleicht doch ein bisschen zu viel möglicherweise, ne? Und hängt das damit zusammen mit diesen ganzen Erwartungshaltungen? Ja.
Unbedingt die Erwartungen, die sie selber aber auch an sich gestellt hat. Also sie wollte das besonders gut machen und besonders richtig machen, weil sie die erste Frau ist in Schweden, die aus eigenem Recht Königin wird und auch in einer Generation, wo sie nur umgeben war mit von männlichen Thronfolgern. Also Spanien, die Benelux-Länder, Norwegen, Dänemark, es waren alles Söhne, Thronfolger. Und sie war halt die einzige Frau in ihrer Generation. Und wir wissen von ihr, dass sie recht ehrgeizig ist und versucht, alles richtig zu machen. Und das hat sie dann halt so versucht, also auch irgendwie Kontrolle über ihren Körper zu kriegen und ist dann halt in diese Magersucht verfallen.
Aber jetzt, wenn man das im Nachhinein sieht, ne, sie ist einfach sie selbst jetzt, es ist vollkommen egal. Ne, ich glaube, dass sie weniger Druck hat. Das ist einfach die Ausstrahlung, wenn man sie sieht, finde ich. Ja.
Ich glaube auch, dass vieles auch von ihr abgefallen ist, nachdem dann auch Estelle geboren wurde. Es hat ja auch länger gedauert, bis sie ja schwanger wurde.
Das ist auch
sowas.
Du musst auch einen Thronfolger gebären.
Genau.
Ne? So.
Und dann gibt es ja dann wieder eine Königin auf dem Thron.
Das stimmt.
Eigentlich ist es Schweden gar kein Königreich mehr, sondern ein Königinnenreich.
Ja, das, so ist das, genau. Aber das Verhältnis zu Karl Gustav und Viktoria, ich meine, Viktoria nimmt ihm ja auch vieles ab. Ich meine, gut, er ist jetzt auch schon 77, auch nicht mehr der Jüngste und entlastet ihn ja dann schon bei vielen Terminen auch. Viktoria ist auch schon jetzt für den Vater ein sehr großer Rückhalt, ne?
Ja, absolut. Also erstmal tut sie natürlich dieser Monarchie gut und sie nimmt den Eltern viel Termine ab. Die größeren Reisen, Staatsbesuche müssen noch König und Königin machen, aber es werden jetzt auch vermehrt finden offizielle Reisen statt. Das können dann Viktoria und Daniel machen. Aber protokollarisch gesehen kann ein Staatsbesuch nur vom Staatsoberhaupt ausgeführt werden. Aber sie reisen mehr und es ist gar nicht so einfach für mich gewesen, Termine zu finden im Kalender von Karl Gustav und Viktoria, wo die beiden mal was zusammen machen. Denn für mich war das ja auch schön, im Film mal den König und die Thronfolgerin zusammenzudrehen. Da gibt es gar nicht so viele Termine, weil die sich die Agenda schon sehr, sehr aufteilen.
Aber obwohl was ist es, Staatsrat?
Ja,
oder?
Genau.
Da sind sie ja zusammen dann immer.
Ja, genau. Ich habe ja gesehen, ganz am Anfang deines Films, da ist ja, das sind auch schon ein bisschen älter, da war ja Viktoria schwanger, ne? Wahrscheinlich mit dem zweiten, oder?
Richtig, ja,
okay,
quasi
mit dem Oscar.
Okay. Das Dienstagsmeeting meinst du, ne?
Genau.
Es gibt nämlich tatsächlich, und das schon seit den 70er Jahren, ein Treffen jeden Dienstag, wo sich der König und die Königin mit ihren engsten Mitarbeiterinnen zusammensetzen und Termine besprechen, was steht an, welche Anfragen liegen vor und so. Und sie auch die Termine aufteilen. Und dann sind natürlich zunehmend, ist dann, als sie älter wurde, Viktoria dann dazugekommen. Jetzt sitzt natürlich auch Daniel mit am Tisch bei diesem Dienstagsmeeting und da teilen sie sich auf.
Ja, aber man sieht schon, also mittlerweile ist es schon so, dass sie harmonisch miteinander auch umgehen. Aber ich glaube trotzdem so, wie ich das jetzt auch dann gesehen und gelesen habe, dass die Zeit nichtsdestotrotz nicht so einfach war, als Viktoria dann Daniel getroffen hat und gesagt hat, ich möchte ihn heiraten und natürlich, wir gucken erstmal und warten ab, aber dass vielleicht da das Verhältnis zum Vater ein bisschen angespannter war. Ne?
Also der Vater hat natürlich, A, will er das Beste für seine Tochter, B, wollte er das Beste für die Monarchie und es brauchte halt wirklich Zeit, um sich anzugucken, ist Daniel der Richtige für die Tochter? Und welche Auswirkungen hat diese Konstellation auf das Ansehen des Königshauses? Und am Ende ist das ja eine große Erfolgsgeschichte. aber es hat halt so seine Zeit gedauert und es gab natürlich da unheimliche Spannungen auch hinter den Kulissen.
Aber wie kam das Umdenken dann?
Doch, dass man gesehen hat, dass die Victoria einfach, der tat das ja so gut. Die kam, sie ist als gebrochene junge Frau nach Amerika gegangen, magersüchtig und hat mit ihrer Rolle gehadert und hat dort eine Therapie bekommen, hat dort studiert, war auch im Fokus der Öffentlichkeit raus, wohnte bei einer befreundeten Familie von Carl Gustav und Silvia und kam im Prinzip genesen zurück nach Schweden, um sich dann einem weiteren Ausbildungsprogramm zu stellen und ging halt in dieses Fitnessstudio, wo Madeleine und ihr Onkel halt waren und lernte dort den Daniel kennen und man merkte, dass die Victoria mit dem Daniel zu einem so glücklichen Menschen wurde, der so in sich ruht und so zufrieden mit sich und der Welt war. Und ich meine, das ist halt auch dem König nicht entgangen.
Mhm. Absolut. Und es ist aber trotzdem so, wenn man jetzt, du hast gesagt, man sieht es nicht oft zusammen, aber wenn du jetzt König Carl Gustav bei Termin gesehen hast, sagen wir mal, er ist reingewachsen in die Rolle, wo er am Anfang vielleicht noch eher unsicher war. Jetzt ist er viel souveräner geworden, ne?
Ja, total. Also der war wirklich, also auch noch weit über die 70er, 80er, 90er Jahre sogar hinaus. Dadurch, dass er halt sehr viel kritisiert worden war am Anfang als junger König, hat er auch so ein bisschen das Vertrauen zu den Medien verloren und ist sehr unbeholfen, auch manchmal so im Auftritt und im Umgang mit den Medien. Das macht die Königin natürlich immer alles wett, wenn man Carl Gustav und Silvia trifft. Mhm. Der lässt einen dann recht doch links liegen als Presse. Mhm. Und die Königin, die widmet uns dann doch mehr Aufmerksamkeit. Das ist schon toll. Und so ist das auch mit Carl Gustav und Victoria. Also ja, ich finde, er ist heute fein mit sich in seiner Rolle. Man erlebt ihn als souveränen Staatschef. Aber er ist nach wie vor niemand, der so richtig auf die Menschen zugeht. Mhm. Und wenn sie dann zusammen sind, Carl Gustav und Victoria, das übernimmt dann Victoria. Das ist schon ganz toll. Die kann wirklich mit den Menschen kommunizieren und sucht den Blickkontakt und lockert die Situation sehr auf.
Also das hat sie dann mehr von der Mutter geerbt. Mhm. Ne?
So. Ja, aber sie ist auch ganz schön derb. Also das ist die Königin nicht. Die Königin ist unheimlich.
Das stimmt, sie ist sehr fein
und sanft.
Genau.
Und Victoria, die hat ja eine tiefe Stimme.
Ja,
und
stimmt.
Die ist ein bisschen derber, ja. Mhm.
Ja, stimmt. Ich meine, sie ist auch groß, ne?
Ist eine interessante Erscheinung.
Ja. Ich frage mich, ob Frauen das vielleicht besser drauf haben dann am Ende doch, so sich da in die Herzen zu...
Socializen, meinst du?
Yes, socializing und in die Herzen zu repräsentieren quasi.
Ach, wenn ich das mal mir angucke, es gibt, ich sag jetzt nochmal, der...
William ist auch sehr zugewandt.
William, Philippe, Horkon.
Okay, das stimmt.
Sind auch Männer, die können das auch. Die können auch so toll kommunizieren.
Absolut, Philippe.
Und Alexander,
wenn ich dann Letizia sehe, also wie du weißt, Annelie, ich immer und die hübschen Frauen und so, natürlich sieht sie toll aus. Aber ich weiß, genau, die hat dann für mich weniger Ausstrahlung wieder. Ich will jetzt nicht nur kleiner Schlenker, aber das ist tatsächlich so. Dann Philippe dann doch schon eher. Ne,
das stimmt. Ja. Also wir müssen jetzt einfach, glaube ich, jetzt nochmal kurz eine Pause machen. Und zwar, wir machen heute was ganz Verrücktes.
Ja.
Was trinken. Und
Tee natürlich, wie immer.
Nee, wir machen jetzt mal Kaffee. Die Schweden trinken eigentlich mehr so dem Kaffee zugetan.
Filterkaffee trinken die viel, ne?
Ja? Und deswegen hole ich den jetzt mal ganz kurz.
Kaffee, das ist, glaube ich, zum ersten Mal in dieser Podcast-Reihe.
Und zwar, du hast heute auch nicht, du kriegst jetzt mal, Kate und William ist nicht dabei.
Keine Tasse von den beiden, das ist
auch
rein.
Darf ich denn was auch trinken? Was darf ich Wasser trinken?
Ja, klar.
Ich habe das königliche Schloss hier.
Oh, die ist aber hier...
Die ist toll, ne?
Das muss man sagen, das Schloss in Golden.
In Stockholm.
In Stockholm umzieht aber die komplette Tasse einmal drumherum.
Genau. Ja, und das ist die Victoria-Tasse.
Das ist ein ziemlicher Kasten
ja
schon. Da in Stockholm, ne?
Und jetzt komme ich
ja.
Chrissy, warst du schon mal in Stockholm?
Ja, ich war in Stockholm schon mal. Einmal. Und habe auch den Palast gesehen dort. Und es ist ja toll in Stockholm, weil das ja alles so durchsetzt ist von diesen, ich weiß nicht, sagt man Scheren.
Mhm.
Also dieses, dem Wasser, was dann irgendwie so reinläuft. Dann gibt es irgendwelche Landzungen und so. Mhm. Und dann saß ich auf dieser einen Landzunge, man guckt über das Wasser auf den Palast und generell auf diese Innenstadt. Es ist ein Traum.
Ja, und dieses Licht, ne? Also ich finde auch die Häuserfassaden sind alle so schön gestrichen, dass die irgendwie das Licht so besonders reflektieren und es glitzert, wenn die Sonne da durchbricht, es glitzert, weil überall Wasser ist und spielt sich viel draußen ab, ist eine wunderschöne Stadt.
Absolut, also es passt irgendwie so zusammen. Also ich finde diese Monarchie und dieses tolle Ambiente, dieses Flair, die das einfach alles hat, so, ja.
So, Chrissy Kahn, ich bin wieder da.
Annelie, ja, Kaffee.
So, hier.
In den Händen.
Welche möchte haben?
Also da, wo tatsächlich Schloss. Der Palast drauf. Ja, bitte.
So, das ist Premiere.
Das ist ja nur ein kleiner
Diese
Kaffee.
Diese Tasse hat nämlich meine Freundin mitgebracht aus Stockholm. Und die Victoria-Tasse hatte ich mir ja selbst mitgebracht, als ich in Stockholm war.
Was ist denn das jetzt für so ein Kaffee?
Filterkaffee, ja, okay. Aus unserer Technik.
Wie, das ist aus der Technik, okay.
So,
aus
genau.
Ich schwedisches hoffe, Kaffeepulver.
Julia, du hast auch was zu trinken dabei und der ist nicht wieder kalt geworden, der Cappuccino.
Ich habe diesmal nur noch ein stilles Wasser dabei. Ich habe ja gelernt.
Das wird ja immer besser.
So, Chrissikan, guck mal, zu essen habe ich dabei. Ja, toll, Haferkekse, Hardcore, baked in Sweden, Haferkekse.
Gab es das in Deutschland zu kaufen oder hast du die bestellt im Schweden-Shop und hast 2 Wochen gewartet per Shipping? Zu dir geliefert.
Das wäre natürlich eine tolle Geschichte. Nee, ich war einfach nur am Supermarkt und habe die gekauft. Das
sagst du mir beim Aldi.
Ja, gut. Nee, bei einem Supermarkt, der startet mit E.
Mit so. E, okay, gut.
Also,
so.
Ich gehe mal hin. Also, alles natürlich Butterkekse, das ist so schön.
Skull?
Mit Fett.
Zack. Skull. Julia, auch na, ich, irgendwann mal, ne? Vielleicht mal mit dem Wein, Julia.
Live im Studio, Julia.
Aber ja, nee, das wäre schön, wenn wir uns mal sehen würden.
Unbedingt.
Wir haben uns ja Gott sei Dank schon mal getroffen. Warst du noch
einmal
in Berlin?
Einmal kurz, ja.
Ja.
Bei Charles.
Aber es gibt ja viele Ereignisse, wo wir uns sehen können.
Unbedingt. Wenn nicht, müssen wir es einfach planen.
Mhm. Also Anni, ja. Ich muss jetzt mal sagen.
Und?
Schmeckt sehr gut, sind das Haferkekse.
Ja, habe ich doch gerade eben gesagt.
Achso, hast du gesagt, siehst du, es ist noch früher am Morgen. Gut, dass ich den Kaffee hier habe. Und das schmeckt sehr gut. Ist auch nicht so süß. Hätte ich mir anders vorgestellt. Die Schweden,
aber ich glaube, ja.
Die Schweden haben es drauf. Und wisst ihr, was ich sowieso toll finde an den Schweden? Hm. Es ist so ein bisschen kulinarisch anders. Ich war mal in Stockholm und wollte mittags so ein Sandwich haben. In Deutschland kriegst du immer nur, ich hasse Tomaten. Da kriegst du immer Tomate, auf jedes Brötchen Tomaten. In Schweden, nein, da ist dann eine Essiggurke drauf, da ist Paprika drauf. Da dachte ich, die Schweden, die haben es einfach drauf.
So. So, das haben wir jetzt auch mal
vielleicht
gesagt.
Vielleicht der Einfluss
hier.
Auch von Kronprinzessin Victoria.
Meinst du?
Ja.
Ich meine, mag keine Tomaten auch, so wie du. Naja,
ja.
Lassen wir das. Lasst uns nochmal auf ja auch das Verhältnis zur Königin Silvia schauen. Natürlich, die unheimlich viel, sagen wir mal, Drive reingebracht hat. Man redet ja von Vitaminspritze für die Monarchie, die Silvia. Aber dann kam 2010 so ein bisschen, sagen wir mal, ein Dämpfer für König Karl Gustav, auch für die Ehe, muss man ja auch sagen. Und Königin Silvia hat Kontenance bewahrt, wie man so schön sagt. Da kam dieses Buch raus 2010, in dem behauptet wurde, König Karl Gustav habe sich im Rotlichtmilieu aufgehalten, habe ein Verhältnis gehabt. Es hat dem Ganzen einen Dämpfer gegeben, ne? Dieser Familienmonarchie und so weiter.
Ja, es war ein Albtraum. Vor allen Dingen, man muss sich das mal vom Timing überlegen. Das war das Jahr, in dem Victoria und Daniel geheiratet hatten. Und diese Hochzeit war ja auch eine Sternstunde für Karl Gustav. Diese Liebesheirat seiner Tochter. Er hat ihnen den Segen gegeben.
Ja.
Und die Monarchie hat einen unglaublichen Aufwind dadurch erlebt.
Mhm.
Und wenige Monate später, bumm, kommt dann dieses Buch Der widerwillige Monarch auf den Markt.
Ja.
Mit schockierenden Enthüllungen. Der König habe eine Beziehung gehabt, eine außereheliche Affäre gehabt. Was auch stimmt, mit Camilla Hennemark, die habe ich auch selber sogar mal interviewt.
Mhm.
Die Sängerin von dieser Gruppe Army of Lovers.
Mhm.
Das war in den 90er Jahren. Das war halt eine Affäre, die aber auch dann lange zurücklag. Und diese Autoren hatten halt diese Affäre rausgegraben.
Mhm.
Und das war natürlich heftig für die Silvia vor allen Dingen, aber auch natürlich auch für die Kinder, dass das durch die Öffentlichkeit ging. Und der andere Vorwurf, der König habe mit seiner Männerrunde, ne, der hat halt natürlich auch, das sind Freunde noch aus der Jugendzeit, er habe das Rotlichtmilieu besucht und dann wurde dann von einem, ja, ich glaube, der war so selber, der kam halt selber auch irgendwie so aus der schwedischen Unterwelt, der hatte dann ein Foto auch präsentiert und das stellte sich dann hinterher auch als Fotomontage raus.
Mhm.
Also es ist so, dass diese außereheliche Affäre, die er hatte, die ist bestätigt. Die Besuche im Rotlichtmilieu sind unbestätigt, da scheint es sich um Fake News zu handeln. Aber es hat natürlich dem Königshaus wahnsinnig geschadet.
Mhm.
Erstmal hat es diese Familie sicherlich auf eine große Probe gestellt.
Ja.
Wie geht man damit um, wenn sowas über den eigenen Vater und den eigenen Ehemann an die Öffentlichkeit gerät? Und die Menschen waren wirklich auch enttäuscht von ihm, ne, dass er seiner Frau sowas antut. Und zu den Besuchen im Rotlichtmilieu muss man auch sagen, Striptease-Bars sind in Schweden verboten. Das war ja eigentlich der Skandal. Wenn er da gewesen wäre, hätte er also verbotene Etablissements aufgesucht. Und es war nicht bestätigt, aber das hatte damals, es dauerte ja auch, bis man das dann irgendwie als Fotomontage entlarvt hatte und so weiter.
Mhm.
Aber das hatte damals wirklich dieser Monarchie einen unglaublichen Knacks verpasst, weil die Leute die Glaubwürdigkeit einfach in ihren König auch verloren hatten.
Aber wusste Silvia es vorher schon und hat sie es erst erfahren dadurch?
Das hat ja Karl Gustav in einem Interview gesagt, man habe alles geklärt, ne? Interfamiliär, sage ich jetzt mal. So kam das an, ne?
Er hat mal im Interview gesagt, wir haben darüber gesprochen, allerdings wissen wir jetzt auch nicht, worüber. Er hat jetzt sich nicht konkret auf einen Vorwurf bezogen, sondern wir haben darüber gesprochen, was in dem Buch steht und wir schlagen das nächste Kapitel auf oder so ähnlich hat er das formuliert damals. Also nach dem Motto, das gehört der Vergangenheit an, weiter bitte.
Ja, gemeinsame Termine gab es ja dann auch während der Zeit und man hat gesehen, Königin Silvia an seiner Seite.
Sie also, hat einfach weitergemacht, ja, genau. Das war der Wahnsinn.
Ja, ja.
Mit
ja.
einer Haltung.
Aber gut, was will man denn sonst machen? Ja. Eigentlich hatte sie ja dann auch keine andere Wahl. Also ich meine, wenn sie es nicht getan hätte, dann wären ja die Spekulationen noch weitergegangen. Ist die Ehe in Gefahr? Lassen die sich scheiden? Und man kennt ja diese Schlagzeilen, die dann in der Boulevardpresse dann
sie war nicht mit, wo war sie in der Zeit und genau. so weiter und so fort. Ja. Und so sagt sie, boah, die zieht ja dümmlich krass und wie kann man nur? Aber das ist ja was, aber solange das weiter funktioniert, irgendwann interessiert sich dann keiner mehr und das ist normal,
ja, gut. Sie da ist. Ja. Es war dann bestimmt auch so, dass gerade so, sagen wir mal, die Hochzeiten der Kinder und alles, was dann folgte, wahrscheinlich diese...
Die Enkel dann wieder, ne?
Ja, die Affäre so überlagert hat und diese Affäre in den Hintergrund gerückt ist, ne?
Also im Prinzip kann er dem Herrn danken dafür, dass die anderen Kinder, Madeleine und Karl Philipp, sich dann halt auch wenige Jahre später verlobt haben. Mhm. Und Prinzessin Estelle wurde geboren und getauft. Das lenkte natürlich von dieser ganzen Thematik ab. Aber mir hat mal ein großartiger Historiker gesagt in Schweden, am Ende bleibt es eine Fußnote in der Geschichte, diese Enthüllungen aus dem Buch, das ist wie Matsche. Man schmeißt sie an die Wand, die Matsche fällt runter, aber es bleibt immer noch ein kleiner Fleck.
Ja, ja, okay. Und das war auch das, was ich immer noch so im Kopf hatte. Ach, da gab es doch auch nochmal das und der schwere Nöter und so, ne? Aber obwohl es dann vielleicht halt mal so eine kurze Episode war, ne?
Ja.
Im Leben. Aber es
die
ist
menschlich ist.
Absolut, er ist ja nicht der Einzige, ne? Und bei Königs ist es genauso wie bei den Untertanen. Ja.
Witzigerweise, im Übrigen lebe ich das so, wenn ich in Schweden bin, redet da eigentlich kaum noch jemand mehr drüber. Mhm. Wenn ich in Deutschland erzähle, dass ich einen Film über Carl Gustav mache, werde ich sofort darauf angesprochen.
Ja.
Aber in Schweden ist das wirklich schon in die Fußnote der Geschichte abgewandert.
Es gab ja auch noch ein anderes Schlüsselmoment während seiner Regentschaft, das Thema Tsunami, als so viele Schweden auch gestorben sind, mehr als 500 Tote. Und da ist er auch sofort an die Öffentlichkeit gegangen und hat auch mit den Angehörigen, hat ihnen seinen Zuspruch auch ausgedrückt.
Also der Tsunami, der sich zwar in Südostasien abspielte, war aber führte zu einer nationalen Krise in Schweden, eben weil so viele Schweden unter den Opfern waren. Das klingt 500 im Verhältnis zu den über 200.000 Toten nicht viel, aber für Schweden, Schweden ist ein kleines Land, es war eine große Katastrophe natürlich. Und der König zeigte sich in diesen Tagen wirklich in seiner Rolle als Landesvater, der den Menschen aus dem Herzen gesprochen hat. Er hat einfach dann auch die richtigen Worte gefunden. Erstmal sind die Königsfamilie alle Skiurlaub, die wollten eigentlich gerade aufbrechen, das war ja kurz nach Weihnachten.
Mhm.
Natürlich die Reise abgesagt, sind in Stockholm geblieben, haben am Flughafen gewartet, als die Transportflugzeuge kamen und die Särge zurückführten und hat bei einer nationalen Trauerfeier einfach wunderbare Worte gefunden und damit den Menschen doch auch viel Trost gespendet. Denn Karl Gustav selbst hat die Erfahrung gemacht, ein Familienmitglied zu verlieren. Er ist selbst ohne Vater aufgewachsen und er konnte halt aus eigener Erfahrung drüber sprechen, was es bedeutet, wenn man seinen Angehörigen verliert. Und das machte ihn dann doch einfach so unheimlich menschlich und wie diese Familie es auch geschafft hat, weiterzuleben und damit ja auch den Leuten auch hilft. Man sieht, an denen es Leben geht weiter.
Und da war er auch, hat er auch diese Nahbarkeit gezeigt. Also indem er halt
so
auch,
wie man ihn nicht kannte.
Ja.
Weil er nämlich eigentlich nicht nahbar ist und er hat dort Gefühle gezeigt und hat auch gesagt, lasst Gefühle zu, helft euch einander und sprecht über eure Gefühle. Und das ist ja etwas, was er selber auch vermisst hat in seiner Kindheit.
Ja.
Und das hat den Menschen wirklich, die Menschen sehr berührt. Wahrscheinlich war es die beste Rede, die er jemals gehalten hat. Und das ist so ein entscheidender Moment in seiner Regentschaft gewesen.
Und was auch noch interessant war, war die Corona-Zeit, als es diesen schwedischen Sonderweg ja gegeben hat, ne? Also die wollten ja eher so ohne Schutz, ne? Und Herdenimmunisierung, aber es ist ja auch nicht aufgegangen, es sind ja auch viele gestorben. Und da hat sich ja König Carl Gustav positioniert und das hat man ihm ja übel genommen, dass er sich, sagen wir mal, mehr oder weniger politisch auch geäußert hat. Also wie er diesen Sonderweg findet, nämlich unterm Strich eigentlich jetzt nicht gut.
Also die Menschen fanden das gut. Die Schweden hat diese Ansprache gut gefallen. Die Politik hat sich natürlich darüber mokiert.
Ja.
Er hat beklagt, dass dieser schwedische Sonderweg ja im Prinzip nichts gebracht hat, sondern dass einfach diese Vielzahl der Menschen, die in Schweden gestorben sind, das hat er beklagt. Und das war natürlich richtig. Er ist halt auch nur ein ein Mensch, der die Dinge anspricht und sie beim Namen genannt hat. Ja. Und das, finde ich, kann man auch von einem Staatsoberhaupt auch ohne politische Macht auch erwarten, dass er die Dinge mal beim Namen nennt. Und das kam bei den Menschen gut an, aber den Politikern hat es natürlich nicht so gefallen.
Aber es ist auch das, was die Menschen dann bewegt, und dafür ist er eigentlich da, da drauf zu schauen, ne?
Ja, aber es ist ein schmaler Grat, wieder. Absolut. Aber im Großen und Ganzen hat es ja in seiner Regentschaft in diesen 50 Jahren, natürlich gab es immer wieder Ereignisse, aber eine richtig massive Erschütterung hat es nicht gegeben, ne, in seiner Regentschaft.
Nee, also es gibt keine massiven Fehltritte, die er sich irgendwie erlaubt hätte. Ich finde, er hat diese Rolle, auch wenn er, das hast du ja ganz am Anfang auch gesagt, dass er eigentlich irgendwie am Anfang nicht so geeignet schien und sich unwohl gefühlt hat in dieser Rolle. Aber er hat irgendwie nie einen Zweifel daran gelassen, in den ganzen 50 Jahren, dass er diese Rolle sehr ernst nimmt und hat sich auch eigentlich nie einen größeren Fehltritt erlaubt. Es gibt immer mal dieses Beispiel auch, er hat irgendwann, ich glaube 2004, bei einem Staatsbesuch des schwedischen Königspaars in Brunei, hat er der schwedischen Presse gegenüber den Sultan als sehr volksnah gelobt und guten Gastgeber. Das war ein Riesenaufschrei. Aber ich meine, Entschuldigung, wenn das dann halt in 50 Jahren das Einzige ist, dann hat er es doch eigentlich unterm Strich recht gut gemacht.
Und interessanterweise ist ja auch eines seiner Themen Nachhaltigkeit, was man ja eigentlich nur so von Charles kennt, aber nichtsdestotrotz, also das Thema Nachhaltigkeit liegt ihm ja auch am Herzen, und er ist ja auch schon 77, also ist er auch eigentlich, sagen wir mal, modern und mit Greta Thunberg, ich meine...
Schon auch Mann der ersten Stunde, finde ich, also als oder Aktivist der ersten Stunde gewesen.
Aber ist so ein bisschen unter den Tisch gefallen, ne? Dadurch, dass Charles immer als derjenige und Philipp als diejenigen gesehen wurden, die eben sich für Nachhaltigkeit einsetzen, ne?
Ja, ja, er hat halt selber nicht, sagen wir mal so, die Reichweite. Ne?
Ja, also genau.
Dadurch, dass er selber nicht so eine strahlende Figur ist, aber in Schweden ist es schon bekannt. Früher hat man ihn ja sogar auch dafür belächelt, wenn er irgendwelche Tipps gegeben hat, dass man doch irgendwie duschen sollte, statt zu baden. Oder als er vorgeschlagen hatte, Solarzellen aufs Dach des Palastes zu bauen, hat man früher also wirklich die Nase gerümpft. Inzwischen sind natürlich Solarzellen auf dem Palastdach, das ist ja selbstverständlich. Aber es ist etwas, was bei ihm auch zutiefst glaubwürdig ist. Carl Gustav ist Pfadfinder. Sein Vater war Pfadfinder. Es hat da so eine Tradition in der Familie, Pfadfinder zu sein. Er ist unheimlich naturverbunden. Geht mit seinem Hund Brandy, der heißt Brandy, spazieren. Er ist Jäger. Er fährt Ski, Langlauf mit der ganzen Familie. Stimmt. Er geht auch mit Victoria. Manchmal die beiden gehen zu zweit Langlauf fahren. Er geht angeln. Er ist unheimlich viel draußen. Es gibt ja auch einen Gutshof, der von ihnen bewirtschaftet wird. Stenhammer. Er ist im Prinzip in seinem Herzen ähnlich wie der Charles, ne? Auch ein Landwirt. Er hat eine große Naturverbundenheit und da deshalb auch ein wahnsinnig großes Interesse an Umwelt und Natur und hat, worüber gar nicht gesprochen wird. Also in den letzten 20 Jahren gab es immer das sogenannte Royal Colloquium. Da hat er Wissenschaftler zusammengerufen und sich mit denen über ein paar Tage getroffen und die zusammengebracht. Und dann wurde halt immer diskutiert über urbanes Leben oder die Vereinbarkeit von der zunehmenden Motorisierung und der Umwelt, Wasserqualität. Also er hatte ganz viele Themen jedes Mal auf die Agenda gebracht. Und da wird aber halt eben nicht viel drüber gesprochen, leider.
Interessant, ne? Und bei Charles ist es Highgrove und Dutchie Home Farm.
Größere Reichweite, der
genau,
Charles.
Ja. Und Victoria hat das auch mit übernommen, hat das noch ein bisschen ergänzt, Thema Integration und Gleichberechtigung und so. Aber das ist auch mit ihr Thema. Sie ist auch immer wieder auf Symposien zu sehen, ne? Victoria, zum Thema Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit.
Ja, ist nett. Also es gibt diesen Stockholm Water Week heißt die das? Nee, die World Water Week, so heißt es. Und dann wird einmal im Jahr auf dieser Weltwasserwoche in Stockholm, wo sich dann also Wissenschaftler und so alle aus aller Welt zusammentreffen, wird der Stockholm Water Prize verliehen. Und der Preis wird durch Carl Gustav verliehen und der Junior Prize, der wird durch Victoria verliehen.
Ja, okay,
also das ist also auch so ein Interesse, was Vater und Tochter teilen. Die sind sich in vielen Punkten recht ähnlich. Natürlich, in was ihre Interessen sind, aber auch sonst so in ihrem Humor und in ihren Ansichten.
Ja, und weil du es gerade sagst, ich glaube aber auch, das ist so, dass Victoria auch genau weiß, wenn sie dann ja auf dem Thron sitzt, dann ist ihr Vater gestorben. Dass es für sie ein schwieriger Moment ist, dass sie auf der einen Seite darauf vorbereitet wird, also auf die Rolle, aber gleichzeitig, dass auch vorbereitet wird, dass dann der Vater tot ist. Das ist schon auch ein schwieriger Gedanke, ne?
Victoria hat einmal gesagt, als sie von einem Journalisten gefragt wurde, ob sie sich darauf freue, Königin zu werden, da hat sie gesagt, wie kann ich mich darauf freuen, wenn ich weiß, dass an diesem Tag etwas sehr Trauriges in meiner Familie passiert.
Ja.
Natürlich ist sie darauf vorbereitet. Das kann ja jeden Tag passieren. Aber sie sehnt diesen Tag nicht herbei. Einmal, weil das für sie der Verlust des geliebten Vaters bedeutet. Aber ich glaube auch, weil sie das noch sehr genießen, Kronprinzessin und Prinz zu sein. Denn die haben einfach noch eine andere Agenda als König und Königin. Also sie...
Absolut, ja.
Natürlich nicht, ist sie unheimlich viel unterwegs, nimmt wahnsinnig viele Termine wahr. Mhm. Aber sie haben noch so ein bisschen diese kleine Familie, die haben noch Zeit füreinander.
Du bist nicht in diese Endverantwortung, ne?
Genau. Und es ist ja so, Karl Gustav ist ja auf Schloss Hager geboren. Und das Interessante ist, dass Viktoria und die Familie in dem Schloss wohnen, ne? Dort, wo der Vater geboren wurde.
Das war ein Geschenk des Premierministers zur Hochzeit. Dieses Schloss, dieses kleine Schlösschen, ganz hübsch ist das, vor den Toren der Stadt, ganz hübsch gelegen an so einem See. Da ist Karl Gustav halt mit seinen Schwestern aufgewachsen und dann ging das wieder ins Eigentum des Staates zurück. Mhm. Und dann hieß es immer, es sei Gästehaus für irgendwelche Staatsgäste, wurde aber auch irgendwie so nie so richtig genutzt. Und dann, als Viktoria und Daniel sich verlobt hatten, fragte der Premierminister, damals war das Friedrich Reinfeldt, die können ja nicht irgendwie in Drottningholm bei Karl Gustav und Silvia wohnen bleiben. Und in dem Schloss, Palast, inmitten in der Stadt, will man ja auch nicht irgendwie eine Familie großziehen. Mhm. Und dann hat er gesagt, wofür nutzen wir eigentlich dieses kleine Schlösschen Hager? Und dann haben wir überlegt, ja, im Gästehaus, ja, welche Gäste wohnen da? Ja, keine. Konferenzen, ja, welche Konferenzen finden in der Stadt? Ja, auch keine. Und dann hat er das Viktoria und Daniel im Prinzip geschenkt, dass die das also auch mit einem kleinen Budget renovieren lassen durften nach ihren Vorstellungen und sich da ein wirklich wunderschönes Zuhause geschaffen haben.
Es gab mal Fotos, Kinderfotos von Estelle und von Oscar und das war in dem Schloss Hager. Da hat man so einen kleinen Eindruck gehabt, wie auch das Schloss eingerichtet ist und wie es renoviert wurde. Also sehr skandinavisch schön designt.
Ja, toll und halt auch nicht so überladen schlossig, sondern es ist sehr skandinavisch, schlicht, viel Licht. Aber natürlich stehen dann zum Teil ein paar wunderschöne alte Möbel und dann moderne Kunst an der Wand. Also ist schon toll.
Und gerade wegen Thema Schlösser. Karl Gustav hat ja auch verfügt, dass die Schlösser geöffnet werden für Touristen. Ne? Das war vorher auch nicht so. Zum Beispiel Drottningholm, dass man da, okay, man kann sich die Privaträume nicht angucken, aber ähnlich wie Buckingham Palace, ne, hat er gesagt, nee, die Leute sollen auch bitte sehen, wie wir wohnen oder wo wir wohnen, sag ich das mal.
Das schafft ja auch die Akzeptanz ein Stück weit, ne, dass du siehst, ey, die, das ist nicht abgeschottet, die haben ihr Leben in Saus und Braus, so nach dem Motto, ne, und wer weiß, was sich dahinter verbirgt, das ist doch schön so.
Ja.
Ja, im Prinzip hast du recht, Chrissy. Also ich glaube, es ist erforderlich, das zu tun, um eben auch zu zeigen, dass man die Bevölkerung daran teilhaben lässt und auch ein bisschen sich in die Karten gucken lässt, wie leben die eigentlich? Also sie können sich nicht so abschotten. Und dieses Drottningholm, das ist ja ein unfassbar schönes Schloss, wo im Prinzip Viktoria aufgewachsen ist und heute noch Karl Gustav und Silvia leben. Aber es ist sehr, sehr groß. Und ein Teil des Schlosses, den kann man also auch besichtigen, beim Thronjubiläum findet dort abends ein privates Bankett statt, auf Einladung von König und Königin. Dann kommen dann die Königsfamilien aus Norwegen und Dänemark und die Präsidenten aus Finnland und Island und Regierungsvertreter und so weiter. Und dann ist da ein Teil, wo sie wohnen. Und obwohl man drumherum marschieren kann, man kriegt null Einblicke. Man hat keine Ahnung, wie sieht es eigentlich in diesem Trakt wirklich aus.
Ja gut, es ist wie im Buckingham Palace. Ne? Da gibt es so diese eine Tür, von der ich in der letzten Folge gesprochen habe, diese hinter dem Spiegel, und wo es in die Privatgemächer reingeht. Und ja, diese Tür hat eine wahnsinnige Anziehungskraft für die Menschen, die da reingehen, weil die denken, dahinter ist es. Ne? Das ist wahrscheinlich da auch ähnlich.
Aber was witzig ist in Drottningholm, wenn man also dann da ist, da kann man ja auch durch diese wunderschönen Barockgärten spazieren und so. Und dann geht das Tor auf und dann kommt da irgendein Elektrowagen raus, dann sitzt der König am Steuer und fährt halt in die Stadt ins Büro sozusagen. Oh. Also es ist schon so, das kreiert natürlich auch eine unheimliche Nähe, finde ich.
Ja, natürlich, klar. Ja, ich denke, Chrissy Kahn, das Jubiläum steht jetzt an. Ich fliege ja nach Schweden.
Ja, ja,
und da melde ich mich auch.
Ja, wir werden sprechen.
Ich hoffe,
du dort, ich hier.
Genau, eine Podcast-Folge aufzeichnen. Ich hoffe, dass alles so klappt. Die Feier geht über mehrere Tage. Julia, du bist ja auch mit dabei in einer Sondersendung des ZDF.
Richtig, wir blicken am letzten Tag dieser Jubiläumswoche, am Samstag, den 16.09., auf diese Feierlichkeiten in Stockholm zurück und ordnen die abends um 19.25 Uhr im ZDF ein.
Gut, Chrissy Kahn, was hast du gelernt heute?
Das war mir klar, dass diese Frage wieder kommt am Ende.
Jetzt.
Dass Karl Gustav, dass mehr hinter ihm steckt, als man vielleicht glauben mag. Also muss ich sagen, weil er ja eben so dieser stille Typ ist zum einen, weil ich auch immer gedacht habe, von wegen, der hat da mit den Weiber rumgemacht und so, ne, wie man so schön salopp sagt. Aber nee, das ist es nicht. Kurze Episode und dieses Ding, Nachhaltigkeit, diese Menschen einfach mitzunehmen nach dem Tsunami zum Beispiel. Also Dinge, die vielleicht gar nicht so im Fokus direkt erstmal so stehen, wenn man an ihn denkt. Und dass da viel mehr Tiefgang da ist.
Ja.
Finde ich toll.
Wunderbar.
Das war jetzt die Antwort, ne?
Absolut, ich bin baff.
Ja, jetzt bist du umgehauen.
Absolut.
Dass du keine Worte mehr hast.
Nee, Wahnsinn. Liebe Podcast-Fans, ich danke euch fürs Zuhören. Folgt mir auf Instagram und es war eine schöne Folge, liebe Julia. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Über die Schweden spreche ich immer furchtbar gerne.
Ja, und wir müssen auch nochmal über den Nachwuchs sprechen, auf jeden Fall nochmal genauer Victoria uns anschauen, möchte ich gerne mal auch nochmal, aber auch Karl Philipp und Madeleine. Ich denke, das ist auch nochmal auf jeden Fall eine Folge wert, oder Julia?
Ja, unbedingt. Das sind super spannende Paare und ich war auch bei allen Hochzeiten in Stockholm immer vor Ort. Also ich habe die irgendwie auch viel erlebt. Ich war auch ob ich in Ockelbo war, wo der Daniel herkommt, oder in Elfdalen, wo die Sophia herkommt. Also ich war auch schon auf den Spuren dieser ganzen Neu- oder Quereinsteiger, Neuprinzen und Prinzessinnen. Da können wir viel reden.
Ah, ich freue mich schon, weil du weißt, Annelie, ich habe immer gesagt, Madeleine hat den Falschen geheiratet.
Sie sollte dich heiraten.
Ja, eben, deswegen. Diese hübsche Frau.
Ja, sie ist eine Schönheit.
Da haben wir es doch schon. Ja,
ja, aber da gab es ja auch Probleme im Vorfeld. Ne? Du weißt, der eigentliche Verlobte, der ja dann, naja, aber darüber reden wir dann in einer Podcast-Folge.
Anderes Thema, also wir könnten Stunden weitermachen.
Absolut. Ja, liebe Julia, also nochmal vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, oder?
Uns geht bestimmt der Stoff nicht aus.
Bestimmt nicht. Und ich hoffe, das Jubiläum wird schön. Ich freue mich auf Stockholm. Ich bin gespannt, wie es wird. Und du hast ja immer gesagt, Stockholm ist eine Reise wert. Du warst schon so oft dort. Also von daher.
Eine Sehnsuchtsdestination kann ich wirklich nur empfehlen. Ist traumhaft.
Dann bis ganz bald, liebe Julia. Ciao.
Tschüss, gut,
tschüss. Tschüss.
Das war Annelies royale Welt.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Und es war mal wieder
eine große Freude.
Indeed. Auf jeden Fall weitersagen.
Yes, sagt es weiter.